ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Die einen erregt ein Sixpack, die anderen ein wohlgeformter Po. Oder Füße. Nackte Füße. Noch besser, Füße in Schuhen. Hohe, lackglänzende High Heels, glitzernde Pumps, extra hohe, abgefahrene Pleaser.
Manche stehen auf Hände, Haare oder Bauchnabel.
Leder, Lack, Latex, Strümpfe, Luftballons, Wäsche, frisch oder benutzte, Korsetts, Strapse, Seile, Federn.
Merkwürdige Neigungen zu speziellen Objekten.
Besondere Vorlieben.
Aufgeführt als Störung der Sexualpräferenz im internationalen Krankheitscode ICD-10.
Einfach eine Spielart menschlicher Lust.
Fetischismus.
Fetischismus beschreibt die sexuelle Besetzung eines Objekts oder bestimmter Körperteile. Das können Materialien sein wie Leder, Latex oder bestimmte Kleidungsstücke oder auch eben Körperteile wie Füße. Und diese werden dann erotisiert und vom Kontext abstrahiert.
Tote Objekte als Stimuli für sexuelle Erregung. Eine therapiebedürftige Störung.
Oh Mann, Vanilla-Langweiler. Lust ist so vielfältig wie das Leben. Das ist einfach nur ein Kink von vielen.
Bitte was?
Kink beschreibt im allgemeinen Sprachgebrauch sexuelle Praktiken, die vom Mainstream als außergewöhnlich eingestuft werden. Also der Begriff ist umgangssprachlich dem medizinischen und leider eben auch negativ besetzten Begriff der Paraphilien entlehnt.
Sagt die Paar- und Sexualtherapeutin Stefanie Grohmann. Paraphilie ist die Bezeichnung für sexuelle Neigungen, die von der Norm abweichen und oft immer noch als krankhaft abgestempelt werden. Stefanie Grohmann ist Spezialistin für den Umgang mit Vielfalt wie LGBTQ+ oder Polyamorie.
Vanilla ist im Gegenteil dazu der Ausdruck von konventionellem Sex. Und außerhalb der sexpositiven Szene sind diese Begriffe jedoch wenig verbreitet. Der Übergang von Vanilla zu Kink ist fließend. Was für die eine völlig normal ist, ist für den anderen total außergewöhnlich. Ja, unter Kink verstehen wir BDSM, Rollenspiele, Swinger und Gruppensex und eben auch Fetische bzw. Handlungen, die mit diesen im Zusammenhang stehen. Wobei die tatsächlich, also das Ausleben dieser Handlung, nicht unbedingt sexueller Natur sein muss. Also manchmal ersetzen sie sogar den zwischenmenschlichen Sex komplett.
Ist jeder Fetisch im Grunde nicht ein Ersatz? Für die lebendige Partnerin oder den Partner, für die ganze Person?
Der Fetisch steht in Bezug zum Sexualpartner.
Aber er ist völlig ungeeignet, dem normalen Sexualziel zu dienen, meinte schon Sigmund Freud, betont.
Dabei stammt Freuds Begriff Fetisch ursprünglich aus der Ethnologie. Das Wort leitet sich vom lateinischen Verb fazere, machen, und dem portugiesischen Wort feitiço, Zauber, ab. Es bezeichnet zunächst den Glauben an Geister oder Mächte, die in bestimmten Gegenständen wohnen und deren Verehrung als heilige Gegenstände. Diese religiöse Praxis stellt wohl eine Spielart des Animismus dar. Alles ist beseelt. Tiere, Pflanzen oder sogar Steine. Im 18. Jahrhundert meinten einige Wissenschaftler sogar, damit den Ursprung einer universalen Urreligion entdeckt zu haben. Und von Anfang an hat man den Begriff Fetisch abwertend für jegliche religiösen Objekte verwendet. Alles, was aus europäischer Perspektive in keine bekannte Kategorie eingeordnet werden konnte, wurde als Fetisch etikettiert.
Parallel dazu ist es dann dazu gekommen, dass der Begriff des Fetischismus schrittweise in den Bereich der Medizin, der Psychologie eingeführt wurde, was in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert ist. Da waren sehr wichtige Personen, die da maßgeblich daran beteiligt waren, waren vor allem in Frankreich zu finden. Dort war es Charcot und insbesondere Alfred Binet, die da maßgeblich beteiligt waren an der Popularisierung dieses Begriffes, einerseits in psychologischen Zusammenhängen und über diese Schiene der Einführung des Fetischismus in den Bereich der Psychologie bei Binet vor allem ist der Begriff dann noch über ein paar andere Zwischenstationen zu Freud gekommen, wenn man so möchte.
Erläutert Professor Dr. Viktor Blümel. Er ist Facharzt für Psychiatrie, psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker und Mitherausgeber einer kommentierten Ausgabe von Sigmund Freuds Schriften zum Fetischismus.
Ein wichtiges weiteres Bindeglied stellt da Richard von Krafft-Ebing dar, der in seiner Psychopathia Sexualis auch den Begriff des Fetischismus auf die sexuellen Pathologien angewandt hat.
Sexuelle Abweichungen werden in dem Werk Psychopathia Sexualis als Perversionen beschrieben und anhand von Fallbeispielen in neue Begriffe kategorisiert, wie Sadismus und Masochismus. Das greift Freud auf.
In den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905, das ist Freuds Grundlagenwerk zur menschlichen Sexualität, wenn man so möchte. Dort widmet er dem Fetischismus ein eigenes Kapitel, ein wichtiges Kapitel. Und er spricht dort davon, dass eigentlich kaum eine andere oder keine andere Perversion verdient das Interesse der Psychoanalytiker so sehr wie der Fetischismus. Das heißt, schon ganz früh erkennt Freud im Fetischismus ein spezifisches Erkenntnisinteresse. Etwas daran fasziniert ihn, findet er so interessant, dass er das spezifisch hervorheben möchte.
Freud beschäftigte sich zu der Zeit intensiv mit der menschlichen Sexualität und sieht in ihren Abweichungen von der Norm nicht weniger als den Schlüssel zur Erforschung von psychischen Krankheiten wie Neurosen. Und unter allen sogenannten Perversionen interessiert ihn der Fetischismus ganz besonders.
Und ich denke, das erklärt sich ursprünglich aus zwei Aspekten, dass einerseits im Fetischismus besonders paradigmatisch vorgezeichnet ist, die sich verwischenden Grenzen zwischen Normalität und Pathologie, dass hier eine trennscharfe Unterscheidung in vielen Fällen kaum möglich ist. Das ist so eine etwas, was Freud aufgreift, was aber sich auch schon bei Binet findet, dass zum sogenannten normalen Liebesleben Elemente des Fetischismus dazugehören.
Nun gut, besondere Unterwäsche oder ein bestimmtes Parfum, das mag den Reiz einer Person erhöhen. Vielleicht muss man zwischen einem einfachen, normalen Fetischismus und einem extremen, krankhaften Fetischismus unterscheiden.
Ist das nicht ganz schön anmaßend? Krankhaft, abnorm, pervers? Ist normal nicht einfach alles, was einem selbst und den Mitmenschen nicht schadet? Ist Sex nicht Privatsache, solange andere nicht gestört werden? Stimmt etwa etwas nicht mit mir, wenn ich sexuelle Fantasien habe, die sich um Fetische drehen?
Die kurze Antwort lautet nein, du bist völlig in Ordnung. Die spannende Frage ist ja, wie gehst du damit um?
Ist es etwa nicht krankhaft, wenn der Fetischismus einen Betroffenen so sehr gefangen nimmt, dass sein soziales Leben nicht mehr funktioniert?
Es ist nicht etwas, womit Menschen in die Praxen kommen. Schon zu Freuds Zeiten war das nicht etwas, weshalb Menschen eine Behandlung aufgesucht haben. In den allermeisten Fällen können Menschen mit einem Fetisch sehr gut leben. Er verursacht keinen Leidensdruck, wenn man so möchte. Freud nennt ihn immer wieder einen Nebenbefund. Es ist nicht der Hauptbefund, weshalb jemand eine Behandlung aufsucht.
In den allermeisten Fällen, sagt Professor Viktor Blümel. Das heißt aber auch, dass es Fälle gibt, in denen das Bedürfnis nach dem Fetisch so intensiv und zwingend ist, dass es sich gravierend auf ihr Leben auswirkt.
Ja, also Leidensdruck kann entstehen, wenn es zum Beispiel ohne den Fetisch nicht mehr geht oder wenn dieser immer exklusiver wird. Das heißt zum Beispiel bei einem Dessous-Fetisch, dass diese Dessous jetzt immer die gleiche Farbe haben müssen, nur von einem Hersteller sein dürfen und so lange getragen sein müssen, etc. pp. Und das engt natürlich sehr ein, also so eine Ausschließlichkeit.
Erläutert die Sexualtherapeutin Stefanie Grohmann.
Fetischismus kann sogar zur Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit führen.
Was zum Beispiel beim Breastplay passieren kann, also da geht es um die Atemkontrolle und das fängt mit leichten Würgespielen an, kann aber eben bis zu heftigsten Strangulationen sich fortführen, wo die Leute sich Konstruktionen bauen. Und an der Stelle bitte, bitte niemals solche Techniken alleine ausüben. Es passiert halt immer wieder, dass diejenigen das Bewusstsein verlieren. Und wenn man dann alleine ist, kann das leider eben zum Tode führen, was auch schon passiert ist.
Und Stefanie Grohmanns dritter Punkt sind Gefühle, die sozialisierungs- und kulturbedingt sind.
Wenn sich die Person nicht offenbaren kann, also sprich, wenn sie ihren eigenen Fetisch so schambehaftet empfindet, dass das Ausleben oder das Kommunizieren darüber belastend ist. Und was kann man tun? Man soll sich tatsächlich Hilfe holen. Also in den meisten deutschen Großstädten gibt es Sexualmedizinambulanzen, es gibt Beratungsstellen und es gibt eben SexualtherapeutInnen, so wie mich, an die man sich wenden kann. Und gerade bei Scham und so weiter ist es gut, wenn man die Augen aufhält nach den Begriffen Kink Aware oder Kink Friendly. Wenn Therapeuten das bei sich stehen haben, dann wissen die einfach um die Thematik und dann kann man sich leichter anvertrauen, glaube ich.
Schamgefühle sind Affekte, die wir nicht steuern können. Dabei gehören sie zu den intimsten und stärksten menschlichen Regungen.
Für unsere Scham sind wir ja wohl in erster Linie selbst verantwortlich.
Keineswegs, sondern vor allem die sozialen und kulturellen Erwartungen an uns. Aber das Gefühl kann sich mit den Normen der Gesellschaft verändern. Gleichberechtigungsbewegungen, Feminismus, Schwulen- und Lesbenbewegungen sahen und sehen sich immer wieder mit Herabwürdigungen konfrontiert, die gezielt das Schamempfinden anvisieren. Bei Menschen mit Kinks ist das nicht anders. Die Würde eines Menschen zu verhöhnen, ihn als minderwertig, abnorm, pervers abzustempeln, ist die äußerst erfolgreiche Strategie der privilegierten Mehrheit.
Menschen, die von der Norm abweichen, alles Opfer patriarchaler Machteliten?
Dafür, die Welt vor allem und ausschließlich aus männlicher Perspektive zu betrachten, bietet Sigmund Freuds Theorie über die Entstehung von Fetischismus ja das beste Beispiel.
Freud geht davon aus, dass es eine infantile Sexualtheorie gibt, dass kleine Kinder die universelle Vorstellung haben, dass alle Menschen einen Penis haben, dass alle Menschen, auch Frauen, einen Penis besitzen.
Dass es Menschen ohne Penis gibt, ist für das Kind, so Freud, ein ungeheurer Schock, eine Erkenntnis, die Angst vor Kastration erzeugt. Und der erste Mensch, bei dem das Kind in der Regel das Fehlen des Penis bemerkt, ist die eigene Mutter.
Der Fetisch wird an die Stelle des Penis der Mutter gesetzt. Das ist eine berühmte Formulierung von Freud. Der Fetisch dient als Ersatz für den so hochbesetzten Penis der Mutter, weil nicht anerkannt werden möchte, dass die Mutter keinen Penis besitzt, was eben im Umkehrschluss auch bedeuten würde, dass der eigene Penis bedroht ist. Deswegen wird ein Fetisch an diese Stelle gesetzt. Das heißt, der Fetisch hat hier eine angstbindende Qualität. Er schützt vor den unvorstellbaren Ängsten dieser Situation und gleichzeitig ist er verwoben mit lustvollen, erregenden Qualitäten. Und es ist diese Doppelfunktion aus Angstbindung und Lustgewinn, die das Spezifische des Bezugs zum Fetischobjekt auch beim Fetischisten ausmacht.
Eine Entwicklungstheorie, die Männlichkeit zum Normalfall und Weiblichkeit als Mangel, als Defizit behauptet. Thesen, die wie so viele aus Freuds Theorie schon lange unhaltbar und überholt sind.
Aber Freuds Beschäftigung mit dem Fetischismus war die Basis, von der aus weiter geforscht wurde. So knüpfen Psychoanalytikerinnen und Analytiker wie Melanie Klein oder Donald Winnicott an Freuds Aspekt an, dass der Fetisch Angst binden und kontrollierbar machen würde.
Und auch die französische Theorietradition, insbesondere um Jacques Lacan, bezieht sich fundamental auf Freud. Von hier kommen neue entscheidende Impulse zum strukturellen Verständnis des Fetischs. Objekte können imaginär sein. Sie sind Projektionsflächen. Sie werden getauscht für Abwesenheiten. Lacan übte damit insbesondere auf die Kulturwissenschaften und die Philosophie starken Einfluss aus.
Und der letzte Punkt, den ich noch aufgreifen wollte, ist ein Aspekt, der jetzt wirklich sehr rezent auch in der psychoanalytischen Literatur wieder sehr häufig thematisiert wird, ist, dass der Fetischismus mit einer bestimmten Form des Zugangs zur Realität verknüpft ist.
Die Kastration der Mutter wird wahrgenommen, aber verleugnet.
Und es stehen sich nun im Individuum selbst Aspekte gegenüber, die die Realität anerkennen und andere, die die Realität verleugnen. Aus dieser gespaltenen Struktur ergeben sich dann sehr viele Implikationen dafür, für das Verständnis von schwereren psychischen Störungen, beispielsweise, wie man sie auch in Psychosen erkennt.
Sehr menschlich. Beispiel Klimakrise. Irgendwie erkennen wir an, dass es sie gibt, und zugleich verweigern wir, entscheidende Aspekte ihrer Realität anzuerkennen. Nicht besonders hilfreich. Ebenso wenig ist es für Menschen hilfreich, zwar bemerkt zu haben, dass ein spezieller Fetisch sie fasziniert, es aber zugleich nicht wahrhaben zu wollen.
Fetische können im Geheimen oder öffentlich ausgelebt werden, wobei letzteres natürlich schon sehr viel Mut erfordert. Im Netz finden sich aber eben zu alles und jedem gleichgesinnte Menschen und die tauschen sich dann in den entsprechenden Communities darüber aus. Die größte und bekannteste ist FetLife, aber es gibt eben auch noch weitere. Und dort kann man natürlich auch häufig eine passende Partnerperson finden. Leider empfinden aber viele genau das, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, weil sie eben nicht im Bild der Gesellschaft und also sich dort nicht wiederfinden, auch in den Medien. Und das kann wiederum zum Rückzug führen und zum Verleugnen der eigenen Bedürfnisse.
Sagt die Sexualtherapeutin Stefanie Grohmann. Wissenschaftler haben die Entstehung von Fetischismus mit Angstbewältigung, Konditionierung in der Neurologie und vielen weiteren Theorien begründet. Doch eine wissenschaftlich zweifelsfreie Erklärung, wie Fetischismus entsteht, woher er kommt, gibt es nicht.
Es gibt viele plausible Theorien. Am sinnvollsten erscheint vielen aktuell die Lernerfahrung. Das ist die Konditionierung. Sprich, eine Person kommt mit einem Material, Objekt, Körperteil, bei gleichzeitig schönen Gefühlen oder Erregung oder eben auch genau das Gegenteil, also eine Demütigung. Hauptsache der Reiz ist entsprechend in Berührung und bei Wiederholung kann das ja ein Fetisch entstehen lassen tatsächlich. Und das muss nicht mal direkt passieren, das kann tatsächlich auch einfach in Gedanken passieren. Also zum Beispiel bei der Masturbation, wenn ich bestimmte Fantasien bemühe.
Wobei sich dann wiederum die Frage stellt, woher kommen die Fantasien? Gab es ein prägendes Erlebnis in der Vergangenheit?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das Entscheidende bleibt doch der Umgang damit. Für immer schambehaftet schweigen? Einen Teil der sexuellen Identität unterdrücken? Oder offen mit dem Kink umgehen?
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Sich in Communities oder auf Internetplattformen auf die Suche nach Gleichgesinnten machen schön und gut. Aber für eine klassische Paarbeziehung ist Fetischismus doch zweifelsfrei eine gehörige Herausforderung.
Diese Offenbarung eines Fetisch bzw. den Wunsch, diesen auszuleben, erfordert zunächst mal Vertrauen. Und deswegen ist es nicht unbedingt ein Thema fürs allererste Date. Es sei denn, man hat sich über so eine Community kennengelernt, aber sollte das im normalen Leben passiert sein, dann nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, aber eben auch nicht zu lange warten.
Denn dann wird sich das Gegenüber oft hintergangen fühlen.
Bei der Suche nach dem Umgang mit Fetischismus und LebenspartnerInnen spielen meist Ängste eine große Rolle. Vielleicht kann der Partner oder die Partnerin überhaupt gar nichts mit dem Fetisch anfangen. Oder der Wunsch, den Fetisch extern auszuleben, ruft blankes Entsetzen hervor. Oder man fürchtet, den Respekt in den Augen des Gegenübers zu verlieren.
Empfehlen würde ich auf jeden Fall kleine Schritte. Die Person, die den Fetisch hat, die kennt sich ja meist darin sehr gut aus. Und das kann schnell zur Überforderung der Partnerperson führen. Und ja, die Partnerperson, die wiederum tut gut daran, sich eine neugierige Haltung zuzulegen. Also das heißt in dem Falle natürlich nicht, dass sie irgendetwas bereits zustimmt oder sich zu irgendwas überreden lassen soll, sondern wie heißt es so schön, alles kann, nichts muss.
Und oft ist es ratsam, sich Hilfe zu holen. Eine neutrale Moderation durch Sexual- und Paartherapeutin oder Therapeut.
Aber bei den abstrusesten Praktiken
hilft oft eine aus echtem Interesse gestellte Frage, wie: Was möchtest du erfahren, wenn du das auslebst? Das kann Nähe schaffen bei einem Thema, das von so vielen Vorurteilen umrankt ist. Fetischismus ist keine Störung, die therapiert werden muss.
Es ist einfach so, wenn es zu Kinky-Aktivitäten kommt, wenn es darum geht, die gemeinsam zu entdecken, dann wünschte ich einfach, dass die Leute im Bewusstsein hätten, dass alles eben auf einem Spektrum liegt. Ich glaube tatsächlich, dass dies zu der Angst rund um das Thema Kink beiträgt, nämlich weil die Leute denken, dass das alles immer nur auf die eine Art und Weise praktiziert wird. Aber Ich erinnere, es liegt eben alles auf dem Spektrum und jeder darf für sich entscheiden, was für ihn, sie und die Partnerperson am besten funktioniert. Und jeder darf hier sich selbst ins Handeln bringen, auf Entdeckungsreise gehen und dabei bestimmen, wie intensiv das sein soll. Also wo auf diesem Spektrum er anfangen möchte und auch weitergehen will. Und es geht bei all dem einfach nur um die Erweiterung sexueller Möglichkeiten.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. In Killed in Action, Trauma Bundeswehr, geht es um Soldatinnen und Soldaten, die aus einem Einsatz traumatisiert heimgekehrt sind, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Viele von ihnen sprechen von einem dritten Krieg. Den ersten haben sie zum Beispiel gegen die Taliban geführt, den zweiten gegen die Krankheit und den dritten gegen die Bundeswehr und ihre Bürokratie. Was ein Trauma also mit Soldaten macht und warum sich viele von der Bundeswehr alleingelassen fühlen, teils Jahrzehnte um Anerkennung und für finanzielle Versorgung kämpfen müssen und was das dann auch mit dem Image der Bundeswehr macht, die ja aufrüsten muss und mehr Personal braucht, darum geht's in der vierten Staffel von Killed in Action in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.